NDR 2 Spezial, das Thema. Scheitern als Chance. Vom Frust beim Fallen und der Lust am Neubeginn.
Hallo, hier ist NDR 2 am Gründonnerstagabend. Ich habe dumme Fehler gemacht und mich damit meinen Gegnern ausgeliefert. So blickt der gescheiterte Hoffnungsträger der SPD, Martin Schulz, heute auf seinen tiefen Fall. Mit ein paar Wochen Distanz zu seinem Rückzug als Parteichef. Für ein Buchprojekt des Spiegelautors Markus Feldenkirchen spricht Schulz darüber, was in seinem Jahr in der Berliner Spitzenpolitik so alles schiefgelaufen ist. Und einiges von dem, was Schulz da sagt, klingt ziemlich bitter. Eigene Fehler, ja, das auch, aber Schulz hält sich für den Sündenbock seiner Partei. Ein beispielloses Scheitern von einem, der nach erfolgreichen Jahren im Europaparlament noch nach der ganz großen Macht gegriffen hat.
Am 9. Februar endete ein in der deutschen Politik einmaliger Absturz.
Ich habe das Präsidium und den Parteivorstand meiner Partei darüber informiert, dass ich mit dem heutigen Tage vom Amt des Vorsitzenden der SPD zurücktrete.
Nicht einmal ein Jahr zuvor hatten die SPD-Delegierten Martin Schulz mit 100% zum Parteichef und Kanzlerkandidaten gewählt.
Gültige Stimmen 605, mit Ja haben gestimmt 605 Genossinnen und Genossen.
Über die Gründe für den anschließenden Absturz gibt es unterschiedliche Versionen. Schulz selbst räumt zwar ein, er habe Fehler gemacht, sieht sich vor allem aber von seiner Partei, speziell von der engsten Parteiführung, im Stich gelassen. Andere sagen, darunter sind viele aus eben dieser Parteiführung, Schulz habe es an vielem gefehlt, zuvorderst an Klasse und an politischem Gespür. Am Wahlabend, dem Abend der größten Niederlage in der Geschichte der SPD, standen sie aber noch alle hinter ihm, als Schulz verkündete:
Ich habe der SPD-Parteiführung heute Abend empfohlen, dass die SPD in die Opposition geht. Wir waren und sind uns.
Der Rest ging im Jubel unter. Zu diesem Zeitpunkt hätte sich Schulz vielleicht noch retten können. Der Mann, auf den noch im Frühjahr alle Hoffnungen der SPD projiziert waren, machte dann aber zwei schwere Fehler, die vielen als Beweis dienen, dass er für die Bundespolitik zu leichtgewichtig war. Sein Bemühen, auch nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen die SPD in der Opposition einzumauern, und sein Versuch, sich auf den Stuhl des Außenministers zu retten, obwohl Schulz nach der Wahl versprochen hatte:
Ganz klar. In eine Regierung von Angela Merkel werde ich nicht eintreten.
Dass er dieses Versprechen brechen wollte, wurde Schulz zum Verhängnis. Das SPD-Präsidium zwang ihn zum Rückzug. Am Ende war Schulz gescheitert, wie kein anderer sozialdemokratischer Parteichef vor ihm.
Ich habe in diesem Amt Höhen und Tiefen erlebt, wie man sie in der Politik in dieser Form selten erlebt. Und natürlich bekommt man Wunden mit, aber die Zeit wird sie heilen.
Er habe sich am Ende unheimlich müde gefühlt, sagte Schulz später dem Spiegel. Er brauche mindestens ein halbes Jahr, um wieder richtig fit zu werden.
Der Absturz des Martin Schulz. Jörg Seiselberg, NDR 2 Berlin. Ein schönes langes Osterwochenende mit NDR 2. Wer als Promi scheitert, der landet schnell mal im Dschungelcamp. Die Lübecker Schwimmerin Sandra Völker gehört zu denen, die das zweifelhafte Angebot bekommen haben, sich in der australischen Hitze vorführen zu lassen. Und sie hat Nein gesagt, obwohl die mehrfache Weltmeisterin das Geld damals gut hatte gebrauchen können. Sandra Völker war nämlich pleite, hat ihre olympischen Medaillen versteigert und ihre Wettkampfoutfits auch. Vor 5 Jahren hat sie Privatinsolvenz angemeldet und die ist seit heute Mittag vorbei. Das Amtsgericht Lübeck hat Sandra Völker offiziell für schuldenfrei erklärt. Jetzt sprechen wir mit ihr hier bei NDR 2. Wie fühlt sich das an, die Schulden los zu sein?
Ja, sehr gut, muss ich schon sagen. Es ist auch schon eine lange Strecke gewesen und es ist für mich jetzt so, dass auch Ruhe einkehrt. Und es ist auch noch so ein bisschen wie, als würde es nicht so richtig an mich randringen gerade, dass das wirklich schon gesprochen ist, das Urteil.
Als erfolgreiche Schwimmerin haben Sie früher nicht so viel verdient wie Profifußballer, aber auch nicht gerade wenig. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Ihnen die Schulden so sehr über den Kopf gewachsen sind?
Es sind mehrere Dinge gewesen, die sich dann aneinandergereiht haben. Also ich habe eine Eigentumswohnung gekauft, da habe ich in der Tat sehr gut verdient und hatte auch die Aussicht auf einen weiteren Vertrag, der dann über 800.000 D-Mark damals noch über 4 Jahre gelaufen wäre. Mit dem habe ich natürlich zusammen die Finanzierung auf die Beine gestellt für die Eigentumswohnung. Und nachdem ich das unterschrieben habe, ist diese Firma selbst insolvent gegangen und konnten den Vertrag überhaupt nicht erfüllen. Und ich wollte dann aber den Traum von meiner Wohnung in Winterhude nicht loslassen. Dann habe ich noch in Schiffsbeteiligung mein Geld gegeben und in Filmfonds, der ist ja auch komplett an die Wand gefahren. Und so ging das halt weiter bis hin in eine Selbstständigkeit, wo ich nebenbei eigentlich 3 Hauptjobs hatte, also einmal alleinerziehend, eine Stiftung und eine Selbstständigkeit laufen haben. Das hat halt auch nicht funktioniert.
Wie sehr haben Sie das damals auch als persönliches Scheitern erlebt?
Man hadert natürlich total mit seinem Schicksal, vor allen Dingen, wenn man schon so erfolgreich gewesen ist. Also das dann zu erkennen oder anzuerkennen, dass es halt nicht mehr läuft. Also dass es so nicht funktioniert und dass man definitiv jetzt einfach die Bremse ziehen muss, weil es nicht mehr geht.
Irgendwann haben Sie sich entschieden, relativ offen mit Ihrer Situation umzugehen. Sie haben sogar ein Buch darüber geschrieben. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Also so ein bisschen wurde ich dazu gezwungen, weil es ist damals sind Informationen an die Bild-Zeitung weitergegeben worden. Ich habe das nicht gemacht und ich habe mich dem dann gestellt.
Sie haben Kinder. Was versuchen Sie denen mit auf den Weg zu geben, damit denen sowas nicht passiert?
Ich versuche meinen Kindern eigentlich mitzugeben, dass sie, soweit es geht, eigentlich immer sie selbst sein sollen und das, was sie gut finden, auch vertreten sollen und dass sie ganz klar auch lernen, Nein zu sagen und ihre Gefühle mitzuteilen. Weil auch als Leistungssportler hat man da nicht immer so die Möglichkeiten zu. Also Leistungssport ist ja wirklich knallhart und Gefühle werden, also sind da ja nicht so hoch angesehen. Ne? Und wir leben in einer sehr unruhigen Zeit und dann ist es, glaube ich, wichtig für die Kinder, dass sie gut aufgestellt sind, dass sie sich selber fühlen, dass sie selber wissen, wer sie sind und dann können sie stark sein und dann ist es, glaube ich, egal.
Was sind Ihre nächsten Pläne jetzt direkt für die schuldenfreie Zeit, das Erste, was ansteht?
Das kann ich gar nicht sagen. Ich bin gerade immer noch so in dieser Phase, dass ich mich freue und das erstmal realisieren muss, dass es jetzt tatsächlich so ist. Jetzt feiere ich erstmal Ostern und meinen Geburtstag. Das fällt nämlich auf einen Tag.
NDR 2 Spezial, das Thema Scheitern als Chance. Vom Frust beim Fallen und der Lust am Neubeginn.
Wer Macht hat, dem fällt es oft schwer, wieder loszulassen. Helmut Kohl zum Beispiel hat ja am Ende seiner letzten Amtszeit einfach nicht wahrhaben wollen, dass es für ihn keine Mehrheit mehr gab. Und sein Nachfolger Gerhard Schröder hat sich nach der verlorenen Wahl 2005 lautstark durch die Fernseh-Elefantenrunde gepoltert. Katja Kraus hat ein Buch geschrieben mit Geschichten von Erfolg und Scheitern mit dem prägnanten Titel Macht. Dafür hat sie Menschen getroffen, die mal große Ziele hatten und oft auch viel zu sagen, die aber irgendwann zugeben mussten, da ist was schiefgelaufen. Hartmut Medon zum Beispiel, der früher mal Chef der Deutschen Bahn war, und die SPD-Frau Andrea Ypsilanti, die in Hessen mit dem Versuch gescheitert ist, eine rot-grüne Minderheitsregierung zu bilden und sich dabei von der Linken dulden zu lassen. Also alles Geschichten ohne Happy End, mit denen sich die Autorin Katja Kraus da beschäftigt hat. War das nicht eine ziemlich deprimierende Arbeit?
Na, die Frage nach dem Happy End ist ja relativ. Also die muss man, glaube ich, im Einzelfall betrachten. Und für den einen oder anderen hat es vielleicht, selbst wenn er erstmal sich schwer damit getan hat, Macht abzugeben, am Ende eine positive Lebenswendung gebracht. Also ich glaube, es liegen durchaus auch Chancen darin.
Schauen wir mal auf einzelne Beispielfälle. Hartmut Medorn hat sich als Bahnchef bei Fahrgästen und Mitarbeitern unbeliebt gemacht. Bei Air Berlin konnte er die Zukunft des Unternehmens nicht nachhaltig sichern, das wissen wir jetzt. Und dann ist er noch zu der großen Baustelle der Republik gegangen, zum Pannenflughafen Berlin-Brandenburg. Gibt es sowas wie eine Lust am Scheitern?
Nee, ich glaube nicht eine Lust an Scheitern, aber eine Bereitschaft, wirklich auch herausfordernde und schwierige Aufgaben zu übernehmen. Und das muss man ja klar sagen, das waren allesamt Herausforderungen, für die Menschen, die sich da angemeldet haben, diese Jobs zu übernehmen, nicht Schlange gestanden haben. Und das ist sicherlich auch eine Seite der Medaille.
Andrea Ypsilanti wäre gerne mal Ministerpräsidentin von Hessen geworden, hat ihre Diplomarbeit zum Thema Frauen und Macht geschrieben. Gehen Frauen mit Macht anders um als Männer?
Ja, Frauen gehen mit Macht grundsätzlich natürlich anders um, weil sie als solche nicht instrumentalisieren. Also zumindest auch da natürlich nicht pauschal, aber in jedem Fall mehrheitlich gesagt, es ist für Frauen nicht so bedeutend, Macht zu demonstrieren. Macht in Siegenden spielen keine besonders große Rolle. Und dementsprechend gehen Frauen natürlich auch mit Machtverlust komplett anders um.
Wie nämlich?
Na, durchaus auseinandergesetzter, reflektierter. Frauen sind sehr schnell damit, ihre eigenen Fehler in den Vordergrund zu stellen, sich damit zu beschäftigen, oft auch zu lang zu beschäftigen. Wohingegen Männer immer die Umstände beschreiben und möglichst schnell wieder über die eigenen Zweifel hinweg in eine neue Aufgabe gehen.
Sie selbst haben auch mal ganz schön viel Macht verloren, abgegeben nach 8 Jahren im Vorstand beim HSV, damals die einzige Frau im Profifußballmanagement. Wie schwer war es für Sie persönlich, mit dem Gefühl von Machtverlust umzugehen?
Der Machtverlust hat sich nicht angefühlt für mich. Das war auch nicht schwer, die Möglichkeit zu gestalten, wegzugeben in einer Aufgabe, die ich noch in meinem persönlichen Befinden noch nicht zu Ende gestaltet habe. Das war nicht einfach, die Entscheidung nicht selbst getroffen zu haben. Und natürlich alles, was danach erstmal kommt, wenn so etwas, so eine Zäsur doch relativ plötzlich passiert. Also die Lehre, die danach entsteht, die Zweifel im Umgang mit dem, was man eigentlich kann, was ich eigentlich konnte. Und das war durchaus wackelig an manchen Tagen. Aber heute bin bin ich Gott froh, dass das alles so gekommen ist. Ich weiß nicht, ob ich von mir selbst, aus mir selbst heraus diese Entscheidung so hätte treffen können. Ich bin dankbar, dass sie mir getroffen wurde.
Jetzt schreiben Sie Bücher, sind Marketingfrau, wieder erfolgreich. Wie ist Ihnen das gelungen, aus diesem Scheitern was Positives zu machen?
Mit der Hinwendung zu etwas, was mich schon immer sehr faszinierte, nämlich dem Schreiben. Ich habe direkt damit begonnen, als ich den HSV-Job verloren habe und mich glücklicherweise eine neue Leidenschaft entdeckt, die für meine Lebensphase danach viel richtiger für mich gewesen ist und es auch heute noch ist. In jedem Fall hat sich aus der Erfahrung nach einer Aufgabe, die für mich damals perfekt gewesen ist, eine andere Aufgabe und andere Inhalte zu finden, die für mich heute perfekt sind. Daraus entwickelt sich ein hohes Maß an Unabhängigkeit und auch eine gewisse Kraft und Zuversicht.
Sagt die frühere HSV-Vorstandsfrau und Buchautorin Katja Kraus bei NDR 2.
NDR 2 Spezial, das Thema Scheitern als Chance. Vom Frust beim Fallen und der Lust am Neubeginn.
Selbst der FC Bayern verliert dann und wann mal ein Spiel oder sogar eine ganze Meisterschaft. Was lernen wir daraus? Scheitern gehört zum Leben. Und die Journalistin und Buchautorin Katrin Bauerfeind empfiehlt deshalb am besten einfach drüber lachen.
Es ist der Klassiker. Du stehst im Bus, hältst dich gerade kurz nicht fest, der Bus bremst, du fällst um, der ganze Bus lacht. Man muss im Prinzip dann in dem Moment, wo man schon liegt und denkt, ah, und es hat auch ein bisschen wehgetan und was gibt's Peinlicheres? Aufstehen, lächeln, sagen, Leute, gerne, danke, so, für so eine Nummer bin ich immer gut. Und dann halt an der nächsten Haltestelle trotzdem aussteigen und ein bisschen weinen. Ich glaube, Lachen. Lachen hilft auf jeden Fall.
Es ist nur schwer in Situationen, in denen es wirklich ans Eingemachte geht, wenn am eigenen Scheitern womöglich auch noch andere Menschen dranhängen. Gleich sprechen wir darüber, wie Unternehmer in Schleswig-Holstein versuchen, aus den eigenen Fehlern zu lernen. Hier bei NDR 2. Ich bin Stefan Schmidt. Ihnen einen schönen Start ins lange Osterwochenende. Schönen Feierabend mit NDR 2. Wenn jemand irgendwas so richtig versaut hat, dann heißt das auf Englisch to fuck up. Deutlicher geht's nicht mehr. Aus den USA kommt die Idee der Fuck Up Nights. Da treffen sich Unternehmer, die irgendwann mal eine vermeintlich tolle Geschäftsidee hatten und die damit dann baden gegangen sind. Weil die Amis meinen, dass man daraus was lernen kann, erzählen sie sich bei den Fuck Up Nights gegenseitig von ihren Fehlern und von ihren Problemen. Eine Mischung aus Selbsthilfegruppe und Poetry Slam. Die gibt es inzwischen auch in Deutschland. Die IHK Lübeck organisiert zum Beispiel Fuck-Up-Nächte für Menschen wie Axel Meyer. Er leitet in Geesthacht eine Firma, die Aluminium verarbeitet.
Vor 6 Jahren hatte alles noch rosig ausgesehen. Axel Meyer hatte einen Großauftrag auf dem Tisch und dafür viel Geld in neue Maschinen gesteckt. Dann machte der Kunde einen Rückzieher. Auf einmal konnten die Chefs die Gehälter für die 32 Mitarbeiter nicht mehr bezahlen.
Das Schmerzhafteste war, glaube ich, einfach diese Machtlosigkeit, ja, nichts mehr machen zu können, sich das eingestehen zu müssen, dass man de facto alles versucht hat, aber es nicht hinbekommt.
Auf dieser Fuck-up-Nacht erzählt Axel Meyer von seiner Insolvenz. Eine harte Zeit mit vielen schlaflosen Nächten. Immerhin musste er 15 Mitarbeitern kündigen. Ohne ein dickes Fell, Familie und Freunde hätte er es kaum geschafft, sagt der 45-Jährige.
Am meisten geholfen. Eine gewisse Stehauf-Mentalität, dann doch nicht den Kopf in den Sand zu stecken und schlicht auch, ja, ein familiäres Umfeld, was dann auffängt.
Hinter dieser Fuck-up-Nacht steht die IHK Lübeck. Die Industrie- und Handelskammer will, dass sich Unternehmer und Gründer hier locker übers eigene Scheitern austauschen können. Außerdem will der Fuck-up-Nacht-Initiator der IHK, Nils Thoralf Jag, die Unternehmer dazu anregen, ganz generell mal ein bisschen mehr zu wagen.
Ich habe schon den Eindruck, dass was man sich beim Auto immer wünscht, Vollkasko, dass das auch ein bisschen bei dem Risiko eingehen auch eine Rolle spielt. Man ist lieber 100% abgesichert, aber wirtschaftlich erfolgreich. Welche Länder zeichnen sich dadurch aus, dass eben eine hohe Gründungsintensität da ist? Das müssten wir eigentlich hier auch noch stärker nach vorne bringen.
Mut zu haben, hinzufallen und wieder aufzustehen, auch darum geht es hier. Axel Meyer hat seine Lektion gelernt, sagt er. Und seine Firma steht heute wieder gut da. Nach der Insolvenz wurde sie aufgekauft. Personal wurde wieder eingestellt. Die Umsätze sehen heute gut aus. Und auch wenn die Zeit der Insolvenz schwierig war, bereut Axel Meyer nichts.
Ich würde vermutlich sachlich genau wieder so entscheiden, also auch auf Risiko hin zu wachsen, wenn sich die Chance ergibt. Ich würde natürlich versuchen, durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, das Risiko etwas besser abzufedern.
Die nächste Fuck-up-Nacht der IHK ist Ende Mai. Andrea Wulff, NDR 2 Lübeck.
NDR 2 Spezial, das Thema Scheitern als Chance. Vom Frust beim Fallen
und der Lust am Neubeginn. Aus Schaden wird man klug, aus Fehlern lernt man. Schlaue Sprichwörter zum Thema Scheitern gibt's bei uns genug. Die sind aber wohl eher als netter Trost gemeint. In Wirklichkeit sind wir hier in Deutschland nämlich vergleichsweise ungnädig, wenn jemand tatsächlich was falsch gemacht hat. Die Bereitschaft, Fehler zu tolerieren, ist zumindest in deutschen Firmen so gering wie sonst höchstens noch in Singapur. Das zeigt eine Studie von Wirtschaftspsychologen. Also nix mit Versuch und Irrtum als Erfolgsrezept, wie zum Beispiel in den USA. Die Leistungsgesellschaft Deutschland, die fängt schon in der Schule an. Dazu im NDR2-Interview der Gesundheitspsychologe Olaf Morgenroth von der Medical School Hamburg. Machen wir unsere Kinder damit nicht krank?
Ja, es gibt zum Beispiel eine sehr schöne amerikanische Studie, die zeigt, dass wenn Eltern ihre Kinder loben, wenn sie etwas gut gemacht haben, wenn sie erfolgreich sind, und sie loben ihre Kinder, indem sie zum Beispiel sagen, ja, du bist ein schlaues Kerlchen, also wenn sie das auf Fähigkeiten anführen, dann ist das eher ungünstig. Das ist letzten Endes auch das, was Schüler ja im Laufe ihrer Schullaufbahn lernen, dass Schulleistungen immer mehr auf Fähigkeiten zurückgeführt werden und nicht auf Anstrengungen. Also günstiger wäre es immer zu sagen, ja, wow, du hast dich jetzt echt angestrengt und dabei ist was Tolles entstanden.
Wenn jetzt jemand von klein auf immer wieder gehört hat, mach bloß keine Fehler. Wie kann denn der oder diejenige noch ein entspannteres Verhältnis dazu entwickeln?
Nicht ganz einfach, würde ich sagen. Also wer das sehr internalisiert hat, diese Art von Fehlerangst oder auch Angst vor Misserfolgen, das ist eine schwierige Situation, zumal dann natürlich auch wenn solche Situationen passieren, häufig Gedanken und Bewertungen mit ins Spiel kommen, die ungünstig sind. Also, dass das als persönliche Katastrophe erlebt wird, dass sehr starke negative Emotionen ins Spiel kommen und das verstärkt sich auch gegenseitig zum Teil. Das ist eben dann sehr ungünstig, ja.
Heute Abend geht es ja bei NDR2 um ganz unterschiedliche Menschen, die gescheitert sind. Wie sehr hat denn dieses Gefühl des Versagens damit zu tun, was die anderen sagen? Also Familie, Bekannte, Kollegen, Medien und so weiter.
Ja, das spielt natürlich eine eminent wichtige Rolle. Das heißt, soziale Anerkennung ist so ziemlich das Wichtigste, was wir Menschen im Leben eigentlich brauchen, damit es uns gut geht. Gerade in Situationen, wo ich vielleicht mal einen Fehler gemacht habe oder auch wo ich nicht erfolgreich war, ist natürlich Anerkennung umso wichtiger, vielleicht sogar noch wichtiger als die Anerkennung von Erfolg.
Jetzt passieren uns ja letztlich allen jeden Tag irgendwelche Fehler. Was ist denn aus Ihrer Sicht der sinnvollste Umgang damit?
Ja, zunächst kann man auch einfach mal sich ein bisschen dabei beobachten, wie denke ich und urteile ich darüber. Also habe ich so einen Hang dazu, das zu katastrophisieren, dann müsste man tatsächlich auch sich Gedanken machen, muss ich immer perfekt sein? Was habe ich auch für Ansprüche an mich selber? Wo kommen die her? Sind das meine eigenen? Muss ich denen immer gerecht werden? Gibt es überhaupt Menschen, die ihren eigenen Ansprüchen immer gerecht werden? Also das sind so relativierende Bewertungen, die in solchen Situationen eine große Rolle spielen, weil sie einem helfen, auch die starken Emotionen abzubauen. Und das wiederum ist wichtig, um dann auch einen Zugang zu kriegen und zu sagen, okay, jetzt schaue ich mir die Situation nochmal genauer an. Kann ich daraus etwas lernen vielleicht?
Sagt der Hamburger Psychologe Olaf Morgenroth bei NDR2. 8:12. Wenn Menschen scheitern, dann hat es oft einen längeren Vorlauf. Geld, das immer knapper wird, bis es irgendwann nicht mehr reicht. Noten, die langsam absacken, bis es zum Bestehen zu spät ist. Streitereien, die immer lauter werden, bis eine Ehe am Ende ist. Manchmal geht es aber auch sehr schnell. So schnell, dass alle Beteiligten einigermaßen fassungslos sind. So wie bei Heide Simonis, der langjährigen Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein. Im Jahr 2005 wollte sie es nochmal wissen, der Sekt stand schon kalt, aber dann kam alles anders. Zur Wiederwahl im Kieler Landtag fehlte der SPD-Politikerin eine Stimme aus dem eigenen Lager.
Es ist kein ehrliches Spiel gewesen. Ob es gleich ein Meuchelmord gewesen ist, dann würde man ja sagen, man lebt nur für und von der Politik. Also es ist aber jedenfalls eine Art Stoß aus dem Dunkeln schon gewesen. Und es gehört nicht zu den feinen Methoden.
Auch heute, mehr als ein Jahrzehnt später, weiß man nicht, wer Heide Simonis die Stimme verweigert hat. In 4 Wahlgängen bekam die SPD-Politikerin keine Mehrheit. Sie gab ihre Ämter ab. Seit dem Ende ihrer politischen Karriere engagiert sie sich für UNICEF. Die Aufgabe habe ihr geholfen, zu akzeptieren, dass alles so gelaufen ist, wie es ist, sagt Simonis. Auch ihr späterer Nachfolger Thorsten Albig hat sich nach seiner überraschenden Wahl Niederlage im vergangenen Jahr aus der Politik zurückgezogen. Zum Verhängnis war dem SPD-Politiker unter anderem ein unglückliches Interview in der Bunden geworden. Albig arbeitet heute als Lobbyist, genau wie Ole von Beust. Er war fast ein Jahrzehnt erster Bürgermeister von Hamburg. Im Juli 2010 kündigte er dann seinen Rücktritt an.
Die biblische Erkenntnis, alles hat seine Zeit, gilt auch für Politiker. Und selbstverständlich gilt sie auch für mich.
Es war der Tag des Volksentscheids über die Schulreform. Die Mehrheit der Hamburger stimmte dagegen. Eine unerwartet hohe Niederlage für die schwarz-grüne Regierung von Beust. Nach seinem Rücktritt wurde dem CDU-Politiker unter anderem vorgeworfen, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Auch Margot Käßmann ist mit ihrem Rücktritt auf Unverständnis gestoßen. Die ehemalige Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland war mit 1,54 Promille am Steuer ihres Dienstwagens erwischt worden. Wenige Tage später gab sie ihre Ämter ab.
Am vergangenen Samstag habe ich einen schweren Fehler gemacht, den ich zutiefst bereue. Auch wenn ich ihn bereue aber und mir alle Vorwürfe, die in dieser Situation berechtigterweise zu machen sind, gemacht habe, mir selbst, kann und will ich nicht darüber hinwegsehen, dass das Amt und meine Autorität als Landesbischöfin sowie als Ratsvorsitzende beschädigt sind.
Heute arbeitet sie als Pastorin der Landeskirche Hannover und war Botschafterin des Reformationsjubiläums im vergangenen Jahr. Eine Kandidatur für das Amt als Bundespräsidentin lehnte Käßmann ab.
Geschichten vom Scheitern im Norden. Julia Mayer, NDR 2 aktuell. Hallo, Sie hören NDR 2 am Donnerstagabend. Uli Hoeneß ist das aktuelle Paradebeispiel für Stehaufmännchen. Erst eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte, Fußball-Weltmeister, Bayern-Manager, Wurstfabrikant. Aber am 20. März 2013 klopften die Steuerfahnder bei ihm am Tegernsee an. Hoeneß musste ins Gefängnis, weil er den Staat und damit auch die Allgemeinheit betrogen hatte. Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Wenige Jahre später ist er wieder da, als Präsident des FC Bayern, ganz oben. Wie kann sowas funktionieren? Dazu im NDR2-Interview der Motivationstrainer Steffen Kirchner. Herr Kirchner, was können Menschen, die scheitern, von Uli Hoeneß lernen?
Na, dass Scheitern und Misserfolge im Leben oder Niederlagen im Leben im Endeffekt Handlungsaufträge sind. Also zu überlegen, was ist der Grund dafür? Also was ist mein Anteil? Weil wir haben ja immer die Möglichkeit, die Schuld woanders zu suchen oder die Aufgabe bei uns zu suchen. Und im Wort Eigenverantwortung steckt ja das Wort Antwort. Und wenn ein Mensch maximale Eigenverantwortung übernimmt, muss er auch sich klar machen, welche Antworten auf die Fragen des Lebens, auf die Aufgaben, die Herausforderungen, die ich hatte, habe ich denn in der Vergangenheit gegeben und welche Antworten muss ich in Zukunft geben, um andere Ergebnisse zu erzielen?
Hoeneß hatte ja die Antworten offenbar relativ schnell parat. Jedenfalls war er kaum aus dem Gefängnis raus. Da wurde schon wieder in Fußballstadien gesichtet. Gehörte auch ein dickes Fell dazu, um nach Situationen des Scheiterns neu anzufangen?
Ja, Scheitern ist eine Art, ja, wenn man so will, mentales Krafttraining. Also da ich ja aus dem Profisport komme, weiß ich, Krafttraining macht Profisportlern in den meisten Fällen nicht besonders viel Freude. Ganz einfach deswegen, weil es meistens auch mit Schmerz und sehr großer Anstrengung verbunden ist. Aber genau dieser Schmerz, den braucht man, um die Muskeln wachsen zu lassen. Natürlich nicht nur den Schmerz, man braucht auch die Erholung, denn erst in der Erholungsphase wächst auch der Muskel. Aber mit der Psyche kann man sich das ganz ähnlich vorstellen. Erst durch die Niederlage habe ich die Möglichkeit, auch mental zu wachsen und somit auch in meiner Persönlichkeit mich weiterzuentwickeln. Ohne Belastung gibt es keinen Fortschritt und deswegen ist die Niederlage, ist der Rückschlag eine Zutat, ja, beim Erfolg. So kann man das sagen, wie beim Kuchenrezept.
Wie kann denn jetzt aber ein normaler Mensch so ein schmerzhaftes Krafttraining überhaupt hinter sich bringen, der jetzt keine Villa am Tegernsee hat?
Ich glaube, man sollte sich in kleinen Schritten dem Ganzen nähern. Auch hier ist es ähnlich wie im Krafttraining. Man fängt nicht mit 150 Kilo an, sondern jeden Tag ein bisschen außerhalb der Komfortzone was zu machen, trainiert diesen Willenskraftmuskel. Um mit Niederlagen und Enttäuschungen gut umzugehen, brauchen wir Willenskraft. Und die Willenskraft ist genau die Energie, die man im Gegensatz zur Motivation ja braucht, um die Dinge zu tun, die man eigentlich von Natur aus eben nicht tun will, die ein bisschen schwerfallen, Probleme zu lösen, sich zu verändern. Und so weiter. Und wenn man das jeden Tag ein bisschen macht, dann stärkt man diesen Willenskraftmuskel und kann ihn nach und nach dann auch wachsen lassen. Aber ich glaube, eine Sache ist dafür tödlich und das ist die Ungeduld.
Sagt der Motivationstrainer Steffen Kirchner bei NDR 2. NDR 2 hier am Gründonnerstag, dem Start ins lange Osterwochenende. Die Leistungsgesellschaft Deutschland macht ja zum Glück zwischendurch immer mal wieder ein paar Tage Pause. Zeit zum Erholen, zum Durchatmen und um den Ärger über die letzten eigenen Fehler im Leben zu vergessen. Schließlich kann jedes Scheitern auch eine Chance sein. Das haben wir hier in der vergangenen Stunde gehört im NDR 2 Spezial, das Thema.
NDR 2 Spezial, das Thema. Scheitern als Chance. Vom Frust beim Fallen und der Lust am Neubeginn.